Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit. Herzlich willkommen zu diesen Themen im heutigen Büchermarkt. Prosper Mérimée war im 19. Jahrhundert nicht nur ein vielgelesener Schriftsteller, er war auch Politiker, Archäologe und Konservator. Gleich stellen wir drei Novellen des Franzosen vor, erschienen unter dem Titel Tamango. Einer der bedeutendsten Erzähler des 20. Jahrhunderts war der jugoslawische Schriftsteller Ivo Andrić. 1892 wurde er am damaligen äußersten Rand Europas geboren, im bosnischen Travnik. 1975 starb er in Belgrad. Auch Andrić machte nicht nur als Schriftsteller Karriere, zum Beispiel mit seinem wohl bekanntesten Roman »Die Brücke über die Drina«, für den er 1961 den Literaturnobelpreis erhielt. Ivo Andrić war zudem als Politiker und Diplomat tätig, als solcher allerdings in seinem politischen Wirken nicht immer ganz unumstritten. Nun ist ein Buch erschienen, das den eher öffentlichkeitsscheuen Andrić von einer bislang unbekannten und intimen Seite zeigt. In Insomnia, Nachtgedanken, ist zu lesen, was Ivo Andrić sein Leben lang quälte, die Schlaflosigkeit. Alles Weitere von Wolfgang Schneider.
Schlaflosigkeit ist ein bedeutendes literarisches Motiv. Es gibt Autoren, die sie geradezu in den Rang eines universalen Erkenntnismittels erhoben haben, wie der rumänische Philosoph Emil Cioran. Aus der totalen Zermürbung kommt die Wahrheit. Nun hat die Bibliothek der Schlaflosigkeit einen bemerkenswerten Neuzugang erhalten. Auch Ivo Andrić, der große kroatisch-bosnisch-serbische oder einfach jugoslawische Erzähler, war ein chronisch schlechter Schläfer. In seinen zu Lebzeiten unveröffentlichten Notizbüchern aus den Jahren 1915 bis 1971 fanden sich zahlreiche Einträge, die die Schlaflosigkeit gewissermaßen als Seinszustand thematisieren oder zu erkennen geben, dass sie während schlafloser Stunden entstanden sind. Der Band Insomnia versammelt diese Notate. Es ist ein dunkles Buch, denn die Stunden der Schlaflosigkeit sind nicht jene, in denen sich heitere Gedanken einstellen. Während die glückliche Mehrheit selig schlummert, wälzt sich der Schriftsteller in seinem glühenden Bett, als wäre er abgeschieden von aller Welt.
Die Schwierigkeit besteht nicht darin, wie man einschläft, sondern wie man nicht aufwacht. Regelmäßig kommt es vor, dass du gegen 3 Uhr nachts aus dem ersten Schlaf hochfährst. Atemnot weckt dich und das üblicherweise in Verbindung mit einem unangenehmen Traum. Langsam kommst du zu dir, bis du vollkommen wach bist. Und dann beginnt für die Dauer von 2 bis 3 Stunden die Zeit des nächtlichen Wachens. Früher hast du Licht angemacht, um zu lesen und so vielleicht Schlaf zu finden. Das machst du jetzt schon lange nicht mehr. Mit letzter Anstrengung drehst du dich um, liegst zusammengekauert und wehrlos im Bett wie ein Mann, der gesteinigt wird.
In der Schlaflosigkeit kommt die Erinnerung an vergangene Verfehlungen hoch, die nun verzerrt und vergrößert wie unter einer starken Lupe erscheinen und Anlass auswegloser Grübeleien werden. Der Schlaf hat seine Albträume, die Schlaflosigkeit ihre eigenen peinigenden Visionen und Zwangsgedanken. Darunter Erinnerungen an die Zeit, als der junge Andrić 1914 nach dem Attentat von Sarajevo 1 Jahr im Gefängnis saß. Er war damals Mitglied der nationalistisch-revolutionären Organisation Mlada Bosna gewesen und mit einem der Organisatoren des Attentats befreundet.
Nachts, wenn das Blut in meinen Ohren unruhig pocht, höre ich das Getrampel der schweren Soldatenstiefel des Kerkermeisters auf den Betonfluren des Gefängnisses von Maribor. Ton und Rhythmus sind jedes Mal anders, aber von immer derselben eintönigen Hartnäckigkeit.
Wie bei Franz Kafka ist auch bei Ivo Andrić die Schlaflosigkeit eine existenzielle Prüfung. An medizinischer Hilfe ist er deshalb nicht interessiert. Stattdessen wirkt das Ringen mit den inneren Dämonen wie ein Martyrium, das den Leidenden auszeichnet und abhebt von der Masse der gewöhnlich Schlummernden. Im Erzählwerk von Andrić sind es nicht zufällig die Fieslinge und Bösewichte, die sich eines guten, soliden Schlafes erfreuen. Unschuldig ist niemand. Wer seine Nächte gut durchschläft, muss ein gewissenloser Mensch sein. Romane wie Wesire und Konsuln sind von lauter Schlaflosen bevölkert. Der wachste Sinn des Schlaflosen ist das Ohr. Jedes Knarren im Holz wird registriert. Manchmal bekommt der akustische Andrang etwas Infernalisches.
Was für ein Wind ist das? In der Ferne donnert er wie die Andeutung eines Erdbebens. Wenn er sich nähert, tost und rauscht er, als nähere sich eine endlose Folge von Lokomotiven nebeneinander. Und wenn er meine Fenster erreicht, poltert er wie ein betrunkener, verrückt gewordener Passant. Da sie sich nicht öffnen, verwandelt er sich plötzlich in einen dünnen Strahl und zieht noch durch die kleinste Ritze hindurch. Dabei pfeift und winselt er so ungewöhnlich, dass der erwachte Mensch die endlose Trauer aller Unruhen und Irrfahrten, aller Einsamkeiten und Verlassenheiten darin hört.
Ivo Andritsch hat sich nicht nur als Erzähler rasch einen Namen gemacht, sondern zugleich eine Karriere als Diplomat verfolgt. Es war ein Doppelleben mit sorgfältig getrennten Identitäten. Als Chefdiplomat im Dienst des Königreichs Jugoslawien war er ein gewandter Mann, der fließend mehrere Sprachen beherrschte, ein Repräsentant. Als Schriftsteller dagegen hasste er jeden öffentlichen Auftritt, durchlitt jedes Interview, vermied alle Konferenzen und Bekenntnisse. 1939 begann seine heikelste politische Mission an der Botschaft im nationalsozialistischen Berlin. Er wurde empfangen von Göring, Ribbentrop und Ernst von Weizsäcker. Kurz bevor die Wehrmacht 1941 Jugoslawien überfiel, bat Andritsch um die Ablösung von seinem Berliner Posten. Die Reibungen seines Doppellebens haben offenbar seine Schlaflosigkeit verstärkt. Schon um 1930 notierte er:
In derartigem Gegensatz steht das, was ich denke, wenn ich allein bin, zu dem, was ich tue und sage, wenn ich unter Menschen bin, dass ich nach jeder Berührung mit Menschen wie niedergemäht hinfalle und in Schmerzen und Schlaflosigkeit zittere, während durch mich ständig alle Worte hindurchgehen und sich wiederholen, die ich den Tag über ausgesprochen habe, wie die Buchstaben einer Leuchtreklame.
Die Insomnia-Notizen sind im Verlauf von 6 Jahrzehnten entstanden. Weil es keine Zeitangaben gibt, sind die Jahre nur an leichten Änderungen des Tons zu spüren. Die glückliche, lebensgierige Schlaflosigkeit des jungen Mannes in einer Sommernacht nimmt sich anders aus als die kraftlos durchwachten Nächte des Alten. Während am Ende Reflexionen des Schlaflosen über Alter, Körperverfall und Tod stehen, liest man in den ersten Abschnitten Erinnerungen an die Kindheit und Jugend, in die sich allerdings auch schon ein leises Entsetzen über die Abgründe des Lebens einschleicht.
In meiner Kindheit lebte in unserer Kleinstadt, als Marketender und Krämer neben der Kaserne, ein polnischer Jude namens Jankiel Gutenplan. Er war der Einzige in unserem Städtchen, der Orangen und deutsche Bonbons führte. Und immer, wenn ich aufgeregt in seinen Laden trat, mit ein paar in die Kinderfaust gepressten Kreuzern Orangen auswählend, hörte ich aus dem kleinen Zimmerchen neben dem Geschäft genau denselben spröden und kurzen Husten, der die goldene, üppige Vision verdarb, die mir die Orangen in dem Korb vor mir eröffnet hatten. In dem Zimmerchen lag in Elend und Lumpen die Mutter des alten Jankiel und starb dort seit Jahren.
Andritsch schreibt eine luzide Prosa, die die Abgründe des Lebens mit der Nachttischlampe ausleuchtet. Diese Eleganz lässt aber nicht vergessen, dass Insomnia ein Buch der Qualen ist. Zwar versucht sich der Autor zu wappnen gegen den Nörgelton eines routinierten Alterspessimismus. Aber zwischendrin kommen doch immer wieder Gedanken von äußerster Schwärze über den nächtlichen Grübler, in denen ihm der Planet Erde gar als Sterbezimmer des Universums erscheint. Zwischendrin aber gibt es auch Reflexionen über das Schreiben und die Bücher, Charakterbilder, Alltagsskizzen, Schilderungen merkwürdiger Begegnungen. Durch die Verdichtung bekommen die Notate bisweilen etwas Abstraktes. Das schlaflose Ich ist ganz bei sich selbst und sieht von der Welt ab. In Andritschs großen Romanen wie Die Brücke über die Drina ist es genau andersherum. Dort macht dieser Erzähler keinerlei Aufhebens von sich selbst und konzentriert sich ganz auf die detailsatte Schilderung historischer Welten. Andritsch wollte in seiner Prosa unsichtbar werden. Diese hohe Diskretion macht es unwahrscheinlich, dass er selbst der Veröffentlichung der Insomnia-Notate zugestimmt hätte. Umso schöner ist es, dass wir die feinnervige, aphoristische Prosa dieses Bandes nun dank der Vermittlungs- und Übersetzungsleistung von Michael Martens auf Deutsch lesen können.
Wolfgang Schneider, Ivo Andritschs Nachtgedanken, erschienen unter dem Titel Insomnia, ist im Czolnay Verlag erschienen, und zwar in der Übersetzung aus dem Serbischen von Michael Martens, der auch das Nachwort geschrieben hat. 190 Seiten, 20 Euro. Georges Bizets Oper Carmen kennt wohl fast jeder. Dass sie auf der gleichnamigen Erzählung des Franzosen Prosper Mérimée beruht, dürfte schon weniger bekannt sein. Der Autor erlebte von 1803 bis 1870, begründete aber immerhin die Gattung der Kurzgeschichte in der französischen Literatur. Dazu gehören zum Beispiel seine beiden Novellen Tamango und Matteo Falcone. In Mérimées detailfreudigem Realismus geht es recht drastisch und blutig zu. Einblicke gibt Martin Cimek.
Das Heft Nummer 379 der in der DDR bei Jugendlichen äußerst beliebten monatlich erscheinenden Reihe »Das neue Abenteuer« veröffentlichte 1978 die Novelle »Tamango« des französischen Autors Prosper Mérimée. In einer ersten Auflage wurden davon sage und schreibe 250.000 Exemplare gedruckt. Man darf vermuten, dass ein Werk Mérimées in Deutschland nie zuvor und nie wieder danach auf einen derartigen Lesehunger gestoßen ist. Heute gehört Mérimée eher zu den Vergessenen der Literatur. Dabei hat er nicht nur Georges Bizet zu seiner weltberühmten Oper Carmen durch eine gleichnamige Novelle angeregt, er bescherte auch Anfang des 19. Jahrhunderts Frankreich die dort noch unbekannten literarischen Gattungen der Kurzgeschichte und der Fantasy-Novelle. Drei Beispiele für diese damals neuen Erzählweisen Mérimées hat nun der Steidl Verlag für seine Nocturne-Reihe ausgesucht. Am bekanntesten ist wohl die Geschichte von Matteo Falcone. In ihr tötet ein korsischer Bauer seinen noch jungen Sohn Fortunato, weil er gegen den Familienkodex verstoßen hat, niemals ein Versprechen aus Habsucht zu brechen. Was war passiert? Als Fortunato einmal allein zu Hause bleiben musste, ließ er sich von einem Verbrecher für ein 5-Franc-Stück dazu überreden, ihn zu verstecken. Wenig später erreicht ein Trupp Soldaten den Hof. Der Feldwebel bot dem Jungen sogar seine silberne Taschenuhr, wenn er ihm das Versteck des Gesuchten verraten würde. Als Matteo Falcone zurückkehrt, sein Haus halb verwüstet vorfindet und erfährt, was geschehen ist, nimmt er sein Gewehr und führt Fortunato zu einer abgelegenen Schlucht. Der Junge fleht aus Angst vor Bestrafung um Gnade.
Noch redete Fortunato. Matteo hatte den Hahn gespannt und legte das Gewehr an die Wange. Der Knabe machte einen verzweifelten Versuch, aufzustehen und die Knie seines Vaters zu umklammern, aber er kam nicht mehr dazu. Matteo drückte ab und Fortunato fiel tot nieder. Ohne dem Leichnam einen Blick zu gönnen, schlug Matteo seinen Heimweg ein.
Die Novelle von Matteo Falcone wurde 1827 in der Zeitschrift Revue de Paris veröffentlicht. Dem lesenden Publikum, gewohnt an blumig ausgemalte Liebesgeschichten, muss die sachliche Darstellung der kaltblütigen Ermordung eines Kindes durch den eigenen Vater den Atem verschlagen haben. Die drastische Erzählweise machte Mérimée quasi über Nacht berühmt. Zumal im selben Jahr noch eine zweite, weit blutigere Novelle aus seiner Feder mit dem Titel Tamango erschienen war. Vordergründig geht es darin um Sklavenhandel, der seit 1815 offiziell verboten war. Gleichwol fährt Kapitän Ledoux mit seinem eigens für den illegalen Menschentransport präparierten Handelsschiff an die Küste Senegals. Dort wird der Kauf von 160 Sklaven mit reichlich Branntwein gefeiert. Und Ledoux' Geschäftspartner Tamango, ein berühmter Krieger und Menschenhändler, gibt dem Kapitän im Suff noch Aichet, eine seiner Frauen, als Geschenk dazu. Am nächsten Morgen bemerkt Tamango seine Dummheit, will Aichet vom Segler zurückholen und gerät selbst in Gefangenschaft. Doch es gelingt ihm, sich und die anderen Sklaven von den Ketten zu befreien. Auf hoher See kommt es zum Kampf, bis, so heißt es, der Leichnam des letzten Weißen zerhackt und zerstückelt ins Meer geworfen war. Mérimée beschreibt nun mit der Nüchternheit eines Chronisten, wie das Schiff führerlos auf dem Meer umhertreibt und ein Schwarzer nach dem anderen elendig zugrunde geht. Vielleicht aus Bedenken vor zu viel Realismus schaltet Mérimée an dieser Stelle die beweisführende Stimme des Erzählers ein.
Warum soll ich den Leser mit der unersprießlichen Beschreibung der Hungerqualen ermüden? Einige 20 Menschen auf engem Raum, bald von stürmischer See umhergeworfen, bald von glühender Sonne verbrannt, streiten Tag für Tag um die spärlichen Reste von Nahrung. Jedes Stückchen Zwieback bedeutet Kampf. Und der Schwache stirbt, nicht weil der Starke ihn tötet, sondern weil er ihn sterben lässt.
Diese selten, aber pointiert eingesetzte Stimme eines anonymen Erzählers, die sich später auch in Flauberts Madame Bovary wiederfindet, benutzt Mérimée, um die Glaubwürdigkeit der unmenschlichen Vorgänge auf dem Schiff zu untermauern. Vorgänge, die an Szenen voller Brutalität erinnern, wie sie Steven Spielberg mehr als 150 Jahre später in seinem Spielfilm Amistad in schockierende Bilder umgesetzt hat. Prosper Mérimée, der von 1803 bis 1870 lebte, entstammte einem musischen Elternhaus, liebte die Literatur, war aber beruflich als Anwalt, Archäologe, Konservator und Politiker tätig. Zeitlebens beschäftigte er sich demnach mit konkreten gesellschaftlichen und historischen Fragen. Dieser intensive Bezug zur Realität bestimmt sein Schreiben sogar dort, wo er, wie in der Novelle »Die Venus von Ill«, das Fantastische über das Tatsächliche stellt. Diese Venus, eine mannshohe Bronzefigur, erwacht in der Hochzeitsnacht eines jungen Paares zum Leben. Das Standbild der Göttin der Liebe zerquetscht nämlich in einer letzten symbolischen Umarmung den Brustkorb des schnöseligen, angetrunkenen Bräutigams, dem es in Wahrheit nicht um die Braut, sondern vor allem um deren Mitgift geht. Bis es am Ende zu dem rätselhaften Tod des Bräutigams kommt, beschreibt Mérimée detailliert das opulente Hochzeitsmahl, sodass selbst das Unwahrscheinliche des schrecklichen Ausgangs nur wie alles andere geschieht und dadurch plausibel erscheint. »Vergessen Sie nicht«, hat Mérimée einmal geäußert, »dass man, wenn man etwas Übersinnliches erzählt, so viele Details der konkreten Realität wie möglich beschreiben sollte.« Die Überzeugungskraft der schnörkellos erzählten Novellen Prosper Mérimées macht die Lektüre bis heute lohnend. Und man kann es nicht hoch genug wertschätzen, dass sie uns der Steidl Verlag in einer sorgfältig ausgestatteten Buchausgabe und einer mit Bedacht überarbeiteten Übersetzung Arthur Schuriks wieder in Erinnerung ruft.
Martin Schimek zu den drei Novellen des Franzosen Prosper Mérimée, erschienen unter dem Titel Tamango im Steidl Verlag, in der Übersetzung aus dem Französischen von Arthur Schurig und W. Gerhardt, 125 Seiten, 18 Euro. Uns erreichte heute die Nachricht vom Tod des Soziologen, Schriftstellers und bildenden Künstlers Urs Jäggi. Das Schweizer Multitalent, 1931 in Solothurn geboren, starb am Samstag im Alter von 89 Jahren in Berlin. Vielfältig interessiert, so erzählte Urs Jäggi einmal, habe er sich einfach nicht entscheiden können zwischen Wissenschaft und Kunst. Und so widmete sich Jäggi nach einer Tätigkeit als Bankangestellter zunächst der Literatur, promovierte dann im Fach Soziologie, lehrte an Universitäten in Bern, Bochum, Berlin und New York und trat ab 1985 schließlich auch noch als Maler und Bildhauer hervor. Was für ein Leben! Recht bescheiden beschrieb Urs Jäggi seine dreispurige Karriere in unserer Sendung Zwischentöne einmal so.
Es gibt halt Zusammenhänge und es gibt halt vor allem Wegkreuzungen, wo ich mich entscheiden musste. Und in der Entscheidenden habe ich mich, also in der ersten habe ich mich falsch entschieden. Ich wollte eigentlich Architekt werden und dann ist mein Vater mit, wie ich 12 war, gestorben. Der war Jurist und dann habe ich plötzlich diesen Plan, Architekt zu werden, aufgegeben und wollte Jurist werden. Und das hat dann nicht geklappt, aber ich habe natürlich dann, ja, es war Architekt oder Maler und ich habe das natürlich immer im Hinterkopf noch gehabt, habe auch immer gezeichnet und gemalt, aber habe dann eben angefangen auch zu schreiben, wie ja die meisten jungen Schriftsteller zuerst mit Lyrik probiert und dann mit Kurzgeschichten. Und dann gibt es natürlich auch einen Zusammenhang zwischen meinen Konzepten und der Poesie. Also ich hatte für mich, das ist für mich so die Klammer zwischen Sprache und Bild.
Urs Jäggi, zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen zählen seine Schrift Macht und Herrschaft, die großen Einfluss auf die Studentenbewegung ausübte, wie auf literarischem Gebiet sein 68er Roman Brandeis. Mit dem Nachfolgeroman Grundrisse gewann Urs Jäggi 1981 sogar den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis. So viel für heute vom Büchermarkt. Mehr über Bücher heute Abend in Andruck, unser Magazin für politische Literatur ab 19.15 Uhr. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell mit meinem Kollegen Uli Blumenthal. Am Mikrofon verabschiedet sich Angela Gutzeit.